Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, und mir gegenüber in unserem Aufnahmestudio hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin Niklas.
Schwelgt noch in seinen Aufzeichnungen, Notizen, reichhaltigen Statistikdaten.
Aber alles ehrlich gesagt, bin ich noch im Hochgefühl des 4:3 Triumphes gegen Mönchengladbach.
Ich wollte gerade sagen, alles am Ende. Ich glaube, wir hatten letzte Woche Hannes Krankel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es auch war. Alles andere ist Manufaktur, sozusagen. Ist eigentlich auch scheißegal. 4:3, ein irres Fußballspiel, ein irres Spektakel.
Ja.
Unfassbarer Sonnabend im Holsteinstadion.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Von der Torabfolge natürlich, von der Moral der Störche, sich mit aller Macht den Widerständen zu widersetzen sozusagen. Aber es war auch spielerisch gut, speziell in der ersten Halbzeit. Nach Chancen hätte das auch 4:0 ausgehen oder 4:1 zur Halbzeit ausgehen können. Das war schon, wenn man jetzt nicht noch auch noch in so einem Fall die mangelnde Effizienz bei klaren Torchancen kritisieren möchte, was ich nicht möchte, dann war das schon für Holstein-Verhältnisse am Rande des Optimums, würde ich mal so sagen.
Ja.
Und das wurde ja auch honoriert vom Publikum auf den Rängen. Spieler haben selber gesagt, also so laut war es vielleicht mal im entscheidenden Spiel mit dem Aufstieg gegen Fortuna Düsseldorf, ansonsten nicht. Und so habe ich es auch wahrgenommen.
Ja.
Das war schon ein spektakulärer Nachmittag.
Ja, das war, weil es halt der Funke wirklich übergesprungen ist. Ne?
Ja.
Was wir ja schon mehrfach angesprochen haben, was mir halt dann auch gegen St. Pauli zum Beispiel fehlte.
Genau.
Also dieses von Anfang wirklich aggressiv gepresst, trotzdem ballsicher gewesen, mit jetzt nicht mit der totalen Brechstange, sondern mit der nötigen Intensität, trotzdem kopfgesteuert und überlegt das Ganze angegangen und den Kampf, die Arbeit gegen den Ball richtig gut angenommen, die Räume, die es im Mittelfeld gab, ausgenutzt und so hat man einfach auch das komplette Stadion hinter sich gebracht. Und dann ist es ja so eine gegenseitige Befeuerung, die dann gipfelte in den letzten Minuten mit der 9-minütigen Nachspielzeit, wo jeder Ballgewinn, jeder Befreiungsschlag frenetisch gefeiert wurde. Also ich war dieses Mal auf der Osttribüne zu diesem Spiel. Das war herrlich. Also man wurde da ohne Wenden durchgegrillt, muss man einmal sagen. Die Sonne war schon sehr doll. Aber das war in der Schlussphase, wie alle das abgefeiert haben. Das hat einfach nur Spaß gemacht.
Wenn ich mich da an diese eine Grätsche von Rembo Rembeck erinnere, da sind ja alle im Kollektiv hochgehüpft von ihren Sitzen, die einen Sitzplatz hatten, und die Stehplatzbesucher natürlich genauso euphorisiert.
Das war aber auch Ballgewinn oder Platzverweis. Ne?
Ja, das lag dicht beieinander. Ja, und es zeigt dann auch, dass die vermeintliche Top-Besetzung der Kieler zumindest an Tagen wie diesen wirklich Bundesliga-Niveau aufweist, mittlerweile mit den Erfahrungswerten aus der nun leider dann zu Ende gehenden Saison, die man gesammelt hat. Antizipation, Konstanz über ein Spiel, all diese Faktoren, die eine elementar wichtige Rolle spielen, und dann eben auch eine gewisse Abschlussstärke, wie gesagt, es hätte ja auch noch höher ausgehen können, das passte dann schon alles zusammen. Aber man sieht auch, dass dann die Nachrücker der ersten Elf, ich nehme jetzt mal das verletzungsbedingte Ausscheiden von linken Schienenspieler John Tolkien in der ersten Halbzeit. Was danach kommt, ist nicht zwangsläufig, auch wenn es Finn Porath gewesen ist, nicht zwangsläufig auf dem Niveau. Mhm. Die Gründe weiß ich nicht, weil Finn Porath eigentlich in der Saison bis auf die letzten 2-3 Wochen eigentlich derjenige war, der durchaus überzeugt hat. Aber da sagt vielleicht jetzt was ab, ich habe keine Ahnung. Dafür ist dann Karl Johansson als in die Innenverteidigung wieder reingekommen und machte jetzt, ohne da große Prüfungen bestehen zu müssen, einen Eindruck, als sei er heiß wie Frittenfett, und das kann natürlich nochmal von entscheidender Bedeutung werden.
Ja.
In den letzten drei Spielen.
Ja, absolut. Diese Tolkien-Auswechslung war, glaube ich, so ein Moment, wo man gedacht hat, weil der hat ein super Spiel gemacht, also defensiv gut und vor allen Dingen mit seinen Flanken und Standards vorne immer gefährlich. Also auch das 1-0 alleine schon, das hat man schon gesehen in der Entstehung, dass da was Gutes rauskommt. Ne? Die Flanke kam genau dahin, der Weg von Mancino war genau richtig.
Ja, ja. Schöne Schlafsekunde von Gladbach ausgenutzt gehört, aber genau. Das gehört halt dazu. Ne?
Ja.
Also die anderen Mannschaften sind ja nicht unfehlbar in aller Regel. Ne?
Ja.
Da passiert ja auch mal ein Stellungsfehler, eine kleine Schlafmützigkeit und so weiter und so weiter. Und das Fallbeispiel Tolkien zeigt auch, dass manchmal der Wert eines Spielers auch daran zu bemessen ist, wenn er dann nicht mehr mitspielt. Mhm. Ne? Aber man kann da durchgehen. David Z. eine bärenstarke Leistung gebracht als Abwehrchef, zwischendurch mal wieder Mittelstürmer, dann wieder zurück bei der Torabfolge da zum Ende des Spiels. Das war ja, Trainer Marcel Rapp war auch nach dem Spiel fix und fertig, weil er muss ja trotz der allgemeinen Hektik und der Euphorie und dann wieder der Frustration nach dem Ausgleich der Gladbach oder nach den Ausgleichstoren der Gladbacher. Er muss ja den Überblick behalten mit seinem Staff zusammen, dass da nicht irgendwas durcheinander gerät mit Auswechslungen, taktischen Ordern und so weiter und so weiter. Also das war schon für alle Beteiligten sehr nervenaufreibend. Mhm. Und dann hast du natürlich vorne derzeit hoffentlich, toi, wollen wir schnell irgendwie auf Holz klopfen, hast du natürlich vorne ein Trio mit Steven Skripski, Alexander Bernhardsson und jetzt Doppelpack Shudu Mashino, das hat dann schon an guten Tagen zumindest ein wirklich, wirklich gutes Bundesliga-Niveau. Und die drei zusammen haben in der Rückrunde 12 von 20 Toren selbst gemacht und hatten dazu noch Torbeteiligung. Das zeigt also, ich will jetzt nicht von einem magischen Dreieck sprechen, aber es zeigt zumindest, dass immer wieder ein anderer, jetzt Bernhardsson, der zuletzt am häufigsten getroffen hat, vorher war Skripski, jetzt noch Maschinum im Doppelpack, wie gesagt, dazu. Also das ist schon, das ist schon eine gute Qualität.
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Und
halt diese Kaltschnäuzigkeit, die du angesprochen hast. Also auch Bernhardsson bei dem Fehler zum
2-0,
super, schön dazwischen gegangen.
Super erkannt und dann mit einem, der hat ja einen wunderbaren Antritt und auch einen starken linken Huf irgendwo, ne? Und lässt den Torwart aussteigen und schiebt da eiskalt rein. Also das war schon klasse irgendwo, ne?
Ja.
Ich sag ja, wenn die Saison jetzt noch 8 Spieltage länger wäre, ne, dann würden wir, so weit ist Europa noch nicht weg. Ne?
Wir nehmen erstmal Deutschland.
Ja, genau. Das wird ja schon bedenklich genug.
Das stimmt. Mhm. Ja, aber es passte alles, ne? Also Remberg ist natürlich der Prototyp für so ein Spiel. Also jetzt nicht nur durch seine Körperlichkeit, sondern auch, weil er mittlerweile so weit ist zu erkennen, dass sich ihm da Räume geboten haben im Mittelfeld, die er sonst vielleicht nicht so hat. Und da schön das bespielen konnte. Ne? Also,
ja, er war selber auch überrascht, hat er hinterher erzählt und auch noch beim Training am Dienstag noch erzählt, dass, sagte, als Achter hat er schon versucht, also als Box-to-Box-Player sozusagen, hat er schon versucht, dann mal offensiv aufzudrehen, und wenn man da den Ball verliert, ist immer noch einer hinter einem. Als Sechser, sagt er, ist das natürlich ein bisschen bedenklicher.
Mhm.
Wenn er da den Ball verliert, wird es mal richtig schwierig irgendwie für die Kollegen. Deshalb ist er in den vergangenen Spielen oder seitdem er auf der Sechs agiert, eher vorsichtig mit offensivem Aufdrehen gewesen. Also bei Ballbesitz dann die Blickrichtung mit Ball dann gleich gegnerisches Tor auszuloten, dann lieber am Anfang mal einen Sicherheitspass nach hinten oder was auch immer, jedenfalls keinen Ballverlust riskieren unnötigerweise, was ja auch völlig richtig ist, aber durch den Platz, den die Gladbacher gelassen haben, ich glaube, die ersten zwei Aktionen konnten das selbst gar nicht glauben, was da auf einmal für weites Land vor ihm lag irgendwo oder weite Wiese. Und dann hat er das wunderbar gemacht. Also exemplarisch dann der Antritt und der Steckpass auf Lasse Rosenboom, der hatte eigentlich auch ein Tor machen müssen aus der Szene. Das war schon oberstes Regal.
Ja.
Das muss man ganz einfach so sagen. Und das ist dann auch nicht mit dem Lokalkolorit besetzt, da dieses Bild, sondern das ist einfach faktisch oberstes Regal.
Ja. Absolut. Und dann ist es halt Remberg doing Remberg things.
Ja.
Sozusagen mit diesen Grätschen, mit diesem bedingungslosen Einsatz und wie er ja dann auch selbst gesagt hat, ein herrlicher Spruch, das einfach da mal reinrammeln.
Ja, genau.
Das bringt auch die Fans in Stimmung.
Ja, genau. Ja, so ist es. Ne?
So ist es auch.
Was soll man dazu,
einfach so unterschreiben.
Was soll man denn sonst noch dazu sagen?
Es
ne?
ist einfach herrlich.
Ja, ja. Also hat er dann ja auch im Fachblatt Kicker in die Mannschaft des Tages gekommen. Irgendwie hat sich tierisch darüber gefreut, aber sagte ansonsten, interessieren die Noten nicht so sehr. Naja, also er wusste
sagen
zumindest.
Sie irgendwie alle und trotzdem wissen sie alle Bescheid.
Ja, zumindest genau, zumindest wusste er, dass er manchmal mit den Noten die nicht mehr nachvollziehen kann, weil mal sind sie, fühlt er sich schlecht, hat er schlecht gespielt nach eigener Interpretation, dann gab es eine brauchbare Note, dann hat er, dachte er, ganz gut gespielt, dann gibt es wieder eine schlechte Note, das ist aber überall das Gleiche.
Ja, ja.
Also die Reporter, die Noten verteilen, haben eine subjektive Sicht auf die Veranstaltung, versuchen sich an irgendwelchen Daten zu orientieren, aber trotzdem, das bleibt schon, man weiß auch nicht immer ganz genau, welche taktische Vorgabe der Trainer gegeben hat, das kommt dann auch noch dazu. Also, aber gefreut hat er sich trotzdem, genau wie Shudo Machino, ich nehme es jedenfalls an, weil sprechen tut er ja nicht so viel, also was natürlich auch an der Sprachbarriere liegt, das Japanische, wie gesagt, unser Schuljapanisch ist nicht mehr ausreichend.
Bisschen eingerostet.
Genau, mit dem Englischen hat er dann so seine Probleme immer noch, vom mutmaßlich, aber wie man dann beobachtet, auch wenn japanische Kollegen da sind oder asiatische Kollegen da sind, auch da ist die Unterhaltung dann auf Sparflamme kocht die. Er ist da im Gegensatz zu seinem Verhalten innerhalb der Mannschaft, da ist er relativ extrovertiert für seine Verhältnisse, aber gegenüber der medialen Veranstaltung ist er dann doch sehr, sehr zurückhaltend. Wenn er denn die Tore schießt, soll uns das mal schnurzegal sein. Ne?
Spricht auf andere Art und Weise.
So sieht's mal aus.
Ja. Also, Holstein lebt.
Ja.
Noch lebt.
Ja.
Absolut lebt vielleicht so sehr wie noch nie
so
in dieser Saison.
Mhm.
Zumindest von der Attitüde und vom Gefühl her. Fragt man sich natürlich, warum erst jetzt? Warum erst jetzt so ein Auftritt, den man sich spätestens gegen St. Pauli eigentlich gewünscht hätte und wo St. Pauli jetzt auch nicht das beste Spiel gemacht hat, haben wir alles besprochen, fragt man sich ein bisschen. Ist natürlich auch so ein bisschen, wie du sagst, so, es ist halt einfach auch die Erfahrung über die Saison, man hat sich verbessert, man muss sich da erstmal einfinden und so weiter. Trotzdem irgendwie, dass jetzt alle kollektiv den Schalter plötzlich umlegen, jetzt wo es wirklich richtig, richtig eng wird, finde ich ein bisschen spät.
Mhm.
Aber schön, dass es überhaupt klappt, muss man auch sagen, dass es geht. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass sich das irgendwie, wie der Österreicher sagt, noch ausgeht. und da ist natürlich jetzt ganz doof gelaufen, der Freitag vorher mit dem Spiel Heidenheim gegen Stuttgart, das ist ja auch irgendwie gaga, ne? Also da Stuttgart spielt und spielt und spielt, wie es die Wochen vorher halt auch schon war. Und am Ende kommt, wo wir bei Österreicher waren, der Hornsi.
Der Hornsi, echt.
Ausgerechnet der Matthias Honsack und ballert das Ding da.
Ja, aber
zum
was für eine Kirsche, echt,
rein.
Aber was für eine Kirsche. Also ich habe es mir dann auch angeguckt im Fernsehen live und muss schon sagen, also Chapeau, das Ding da kurz vor Schluss, so in dem Winkel des Stuttgarter Tores aus wie Arjen Robben in Bestmanier halbwegs.
Ja.
Das war schon ein außergewöhnliches Tor, aber dass Hornsi das ausgerechnet jetzt in dem Spiel machen muss, ne? Also das hätte ja noch nicht sein müssen. Also
ja.
Er ist ja wirklich ein lieber, netter Kerl, ne? Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Also das geht jetzt ein Stück zu weit irgendwo,
ja.
Ne? Also
ja.
Wenn sie das denn anders, wenn 0-0 in Stuttgart, dann sage ich ja, guter Torwart, Glück gehabt, aufopferungsvoll verteidigt, aber das die Nummer,
ja.
Also Hornsi, also bei allem notwendigen Respekt, aber wie gesagt, das geht zu weit, da werden wir nochmal drüber sprechen müssen.
Werden wir nochmal anführen.
Ja.
Kann nicht angehen. Aber es war ja zu erwarten, dass die Konkurrenz, namentlich Heidenheim und Bochum, nicht punktlos bleiben, was ja auch gar nicht möglich ist, weil die jetzt am Wochenende gegeneinander spielen. Also das war logisch, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Holstein den Abstand durch eigene Siege aufschnupfen kann, sozusagen, komplett.
Also jetzt werden Fakten geschaffen, ganz
genau.
Eindeutig. Es geht in die Crunch-Time, haben wir ja schon vor Wochen gesagt, aber jetzt ist ja tatsächlich Crunch-Time und ist ja vielleicht auch manchmal ein bisschen vorstellen mit diesen Begriffen. Aber jetzt ist tatsächlich Crunch-Time und es werden Fakten geschaffen. Es ist relativ eindeutig so vor diesem Spiel. Wenn der VfL Bochum in Heidenheim verlieren sollte, dann war es das für Bochum. dann ist es vorbei.
Ja.
Selbst beim Unentschieden wird schon mega eng, aber dann besteht zumindest noch die theoretische Möglichkeit, aber bei Niederlage ist vorbei. Und das entlockt mir natürlich auch so ein bisschen, obwohl man sich natürlich aus Kieler Sicht ein Unentschieden oder vielleicht sogar ein Bochumer Sieg wünschen würde, bevor es dann für Holstein am Sonntag nach Augsburg geht, wo unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz, vom Ergebnis der Konkurrenz, ein eigener Sieg also quasi auch unabdingbar ist. Auch da könnte schon ein Unentschieden dann nicht faktisch, aber zumindest sportrealistisch betrachtet zu wenig sein. Mir entlockt dann das mögliche Schicksal des VfL Bochum so ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl, muss ich schon sagen, wenn man das dann überhaupt im Sport von Gerechtigkeit sprechen kann. Du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja, es geht höchstwahrscheinlich, nehme ich an, um das Schiedsgerichtsurteil vom Montag, also weiterhin das Skandal, Spiel, wie auch immer man es bezeichnen möchte.
Feuerzeugwurf. Ja.
Eklat, wie auch immer. Genau, Montag ist das Schiedsgerichtsurteil gefallen. Nun ist es amtlich. Bochum behält die Punkte, die zugesprochen worden sind aus dem Hinspiel bei Union, was ja 1:1 ausging, wofür jetzt Bochum die 2:0 Siegwertung dann erhalten hat. Und damit ist immerhin jetzt eine Entscheidung da vor Ende der Saison. Das ist das Positive an der Geschichte.
Ja.
Aber trotzdem bleibt es vor allen Dingen für mich mit vielen Merkwürdigkeiten verbunden, muss man wirklich sagen. Und da geht jetzt nicht um Bochum generell. Also als VfL Bochum hätte ich diese Möglichkeit wahrscheinlich auch genutzt, da Einspruch einzulegen. Das ist okay, ne? Aber halt, wie das geurteilt worden ist, kann ich nicht verstehen. Vor allen Dingen, weil die Begründung ja ist, auch für diese Umwertung in einen Bochumer Sieg, ich zitiere mal wörtlich, das Spiel wurde nicht abgebrochen, sondern fortgesetzt, aber die beteiligten Mannschaften haben einvernehmlich auf das Erzielen weiterer Tore verzichtet. Deshalb hat das Schiedsgericht diesen Fall als faktischen Spielabbruch gewertet und dem förmlichen Spielabbruch durch einen Schiedsrichter gleichgestellt. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Also da bin ich wirklich bei Union-Präsident Zingler, der ja sagt, dass das zum Vorteil gereicht einer Mannschaft, wenn von außen irgendwie Einfluss genommen wird.
So.
Und das öffnet diese Einflussnahme auch in meinen Augen Tür und Tor. Ich erinnerte mich dann sofort an dieses komische Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Ich glaube Februar 2020.
In Hoffenheim.
War das, ne? Mhm. Eins der letzten Prä-Corona-Spiele, wo es 6:0 stand für die Bayern. Dann gab es diese unsäglichen Schmähungen, Beleidigungen von TSG-Mäzen Dietmar Hopp. Und da hat man sich dann auch die Bälle hin und her gespielt. Was ja hinterher auch noch rauskam, dass das wohl irgendwie ein abgekatertes Spiel so halbwegs war, weil Bayern auch informiert war und keine Ahnung was. Aber da denke ich auch dran. Das ist dann ja quasi auch ein faktischer Spielabbruch.
Ja, ja.
Also da hätte dann auch Hoffenheim einfach Einspruch einlegen können und dann so. Also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch nur Laie, ich bin ja kein Jurist, aber anders, also ganz anders verhält es sich bei Sebastian Löw. Er ist Universitätsassistent am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung der Universität Wien, war vorher als Rechtsanwalt in Wien eingetragen, ist Holstein-Mitglied zudem und, was am allerbesten ist, treuer Podcast-Hörer.
Ah.
Und hat uns in der Zeit, genau, hat uns in der Zeit schon nach dem Sportgerichtsurteil und jetzt dem Schiedsgerichtsspruch mal seine Sicht der Dinge geschildert, was sehr interessant ist, schon mal vielen Dank dafür. Und hat da unter anderem erklärt, dass der Einspruch ja vom VfL Bochum begründet ist mit der Schwächung der eigenen Mannschaft. Es ging ja darum, dass Torwart Patrick Drewes nicht mehr weiterspielen konnte und Bochum nicht mehr wechseln konnte. Und in dem Fall war man dann ein Mann weniger, beziehungsweise noch ein Mann weniger, weil man sowieso schon in Unterzahl war. Das überzeuge aber nun juristisch nicht, weil erstens die Schwächung einer Mannschaft nicht ausschließlich am Ausfall eines Spielers festgemacht werden kann. Und auch weitere Umstände zu berücksichtigen sind, ne? Wie zum Beispiel verbleibende Spielzeit, Spielstand, das bisherige Spielgeschehen. Wir erinnern uns kurz, es war schon die Nachspielzeit, stand 1:1. Laut Sebastian Löw ist dem Einspruch stattzugeben, wenn ein erfahrener Fußballer Unter Würdigung der Gesamtsituation zu dem Ergebnis gelangt, dass das Spiel ohne den Verletzungsvorfall mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Da ist jetzt nach Fußballerverstand bei 1:1 in der Nachspielzeit jetzt nicht zwingend von auszugehen, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann ist es halt schon die Frage, ist dieser Einspruch auf der Grundlage, den der VfL Bochum da gemacht hat, also die Grundlage ist ja die Schwächung der eigenen Mannschaft, ich verzichte jetzt auf die Zitierung des Paragraphens in der Spielordnung, ob das überhaupt der Fall gewesen ist. So. Und das ist das eine. Das zweite ist dann, dass auch weiterhin auch für mich tatsächlich Zweifel daran bleiben, ob dann die Sanktionierung richtig ist. Also ist es richtig, das Spiel umzuwerten oder wäre nicht ein Wiederholungsspiel dann vielleicht die richtige Rechtsfolge gewesen? Ne? Das Problem ist, dass da keine Rechtsfolge für vorgesehen ist für solche Dinge. Aber das ist weiterhin fraglich. Und was am allerkomischsten ist, ist ja, dass das Schiedsgericht nochmal auch die, das Interesse, begründete Interesse von Holstein, St. Pauli und Heidenheim an diesem Fall abgeschmettert hat. Ja, und das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Das ist das Entscheidende.
Da hieß es nämlich auch im Sportgerichtsurteil, dass ein unmittelbares Interesse dann vorgelegen hätte, wenn von der Entscheidung ein abschließender Tabellenplatz abhängig gewesen wäre. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht absehbar, aber ich meine, jetzt sind wir an diesem Punkt, ne?
Ja, also diese Argumentationslinie ist hanebüchen, ne?
Ja.
Also man kann da den Unmut der Bochumer natürlich rückwirkend natürlich sehr, sehr nachvollziehen. Musste ja Philipp Hofmann ins Tor, hätte Union Berlin sich jetzt nicht an die Absprache gehalten, wäre die Wahrscheinlichkeit erhöht gewesen, dass die Donner ein Tor schießen durch einen Weitschuss oder was auch immer. Das muss man schon ehrlichkeitshalber benennen. Aber du hast es gesagt, da waren noch ein paar Minuten nachzuspielen. Das ist alles ein ganz unsäglicher Zustand. Und auch mir, obwohl ich nun immerhin 6 Semester Jura studiert habe, bevor ich das dann abgebrochen habe wegen Unterforderung, erschließt sich diese Argumentationslinie nicht. Und vor allem eben nicht diese Nummer, die du eben erwähnt hast, dass das keinen Einfluss auf den Abstiegskampf hat. Also
das sind die beiden größten Punkte tatsächlich, ne? Also vor allem der Einfluss auf den Abstiegskampf ist eindeutig vorhanden. Also das weiß ich nicht. Und das zweite ist halt dieses die Schwächung der eigenen Mannschaft durch diesen Ausfall, was ja die Begründung des Einspruchs ist halt eigentlich nicht gegeben, würde ich jetzt mal sagen, unter Berücksichtigung, dass schon Nachspielzeit war und so weiter und so weiter. Und sagt ja hier Sebastian Löw auch. Und vor allen Dingen passt es halt nicht zusammen. Also das Sportgericht hat das Spielergebnis dann nicht berücksichtigt, weil es ja auf einem Nicht-Angriffspakt basierte, der also kein sportlicher Wettbewerb ist in dem Sinne. Dann kann aber dieses Argument kann dann aber diesen Einspruch wegen Schwächung der Mannschaft nicht rechtfertigen. Weil dabei ausschließlich zu betrachten ist, wurde die Mannschaft geschwächt oder nicht. Da spielt das Spielergebnis dann eine Rolle. Ne? Und das Sportgericht hat es aber dann nicht berücksichtigt, weil es nicht durch sportlichen Wettbewerb zustande gekommen sei und so weiter. Also das finde ich, passt überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen also auch das Resümee des Fachjuristen in diesem Fall ist halt, dass wirklich eigentlich der Gang vor Schiedsgericht sogar vielversprechend war, weil das Schiedsgericht beurteilt ja Verfahrensfehler im Vorwege. Und vor allen Dingen wegen dieser Nummer, dass das Spielergebnis nicht berücksichtigt worden ist, aber zur Beurteilung der Schwächung eigentlich zwingend dazugehört, war eigentlich das Schiedsgericht doch durchaus die Argumente da, das umzudeuten, sozusagen. Ne?
Wer jemals privat oder beruflich mit der Juristerei zu tun gehabt hat, weiß, dass das für Laien ein Buch mit 7 Siegeln ist und das mit normalem juristischen Menschenempfinden, man da häufig nicht allzu weit kommt, weil es eben bestimmte Paragraphen, Interpretationen, Kommentare und sonstiges zu bestimmten Situationen gibt oder Sachverhalten gibt, die man wirklich als Laie nicht mehr nachvollziehen kann. Ich finde in dem Zusammenhang, also ist ja erstmal gut, dass wir das so relativ wertneutral erzählen können, weil der entscheidende Gegner im Kampf um den Klassenerhalt für Holstein ist ja, ja derzeit nicht der VfL Bochum, ja, sondern der erste FC Heidenheim, sodass man da nicht jetzt irgendwie eine Verschwörungstheorie entwickeln muss, auch wenn ich vorhin gesagt habe, das ist für mich so mit dem VfL Bochum, dass sie jetzt möglicherweise dann am Freitag die Segel streichen müssen, eine gewisse Gerechtigkeit, aber das ist mehr so moralisch betrachtet irgendwo. Interessant ist natürlich auch, und da bin ich voll dabei, bei Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp, der natürlich auch diverse Fragezeichen im Kopf mit sich rumträgt, ob dieses Schiedsgerichtsurteils schon vorher bei den DFB-Sportgerichtsurteilen, aber jetzt nochmal. Und das nochmal, da bin ich dabei. Union Berlin ist jetzt der direkt Betroffene, hat er gesagt. Die können es verschmerzen. Die nächsten Betroffenen sind in Heidenheim und wir. Aber das interessiert halt niemanden in Deutschland. Wenn das anderen Vereinen passiert wäre, wäre der Aufschrei, glaube ich, größer gewesen. Und das kann man wirklich so bestätigen.
Kann man zumindest nicht von der Hand weisen, nee, als
nee,
Argument.
Nee. Also möchte mal wissen, wenn da zwischen Leverkusen und Bayern München im Rennen um die deutsche Meisterschaft oder was auch immer an wichtigen Dingen so etwas vorgefallen wäre, das wäre ich mal gespannt, wie man da entschieden hätte. Aber hätte Fahrradkette, ja, nutzt ja alles nichts. Ne, was soll man machen?
Es ist trotzdem, also für mich bleibt da Geschmäckle, ja, wie man so schön sagt. Und das ist ja hier für den Fachmann dann auch so, ja, wie ich diesen Ausführungen entnehme. Sebastian, vielen Dank nochmal dafür, für diese reichhaltigen Informationen. Ja, man weiß ja, dass die richtige Antwort eines Juristen auf jede Frage und jeden Sachverhalt lautet, es kommt darauf an.
Ja.
Was ja tatsächlich keine Ausrede ist,
nein,
Juristen, sondern man muss halt sorgfältig alle relevanten Aspekte berücksichtigen und auf wirklich Fallentscheidungen dann treffen und dafür alles berücksichtigen und so, stimmt ja. Trotz allem und auch nach diesen einleuchtenden Ausführungen bleibt bei mir da mindestens ein Fragezeichen.
Die Richter werden das jetzt nicht aus aller Menge entschieden haben.
Nein.
Und also die werden sich auch schon ihre Gedanken gemacht haben, das wollen wir ja gar nicht abstreiten. Es ist halt wie im richtigen Leben, dass man manche Dinge einfach nicht nachvollziehen kann.
Ja, es ist vielleicht auch der Zeitpunkt, ne? Also
ja, ja.
Weil jetzt, wenn Bochum diese 2 Punkte jetzt abgegeben hätte,
ja, dann wäre jetzt ja schon Schicht
geschafft. Wäre besiegelt, hätte quasi das Schiedsgericht den Bochumer Abstieg besiegelt. Und
so. Das
ist natürlich eine Schlagzeile, die du auch nicht haben willst.
Ja.
Kann ich auch verstehen.
Da haben sie sich auch schön selbst in der Bredouille gebracht.
Genau, das hätte man halt auch deutlich früher entscheiden können. Und dann hätte man auch diese Endsituation nicht gehabt, wo man sich ja selbst ein Eigentor schießt mit dieser abgeschmetterten Sache Holstein und so weiter, weil jetzt kommt es halt dann am Ende vielleicht darauf an.
Ja.
Weil wenn jetzt Bochum gewinnt, in Heidenheim, ist erstmal gut für Holstein, weil man dann mit einem Sieg in Augsburg auf Platz 16 springen kann. Aber es sind dann ja noch 2 Spiele und am Ende sind es womöglich diese 2 Punkte, die dann den VfL Bochum nachher auf Platz 16 hiefen. Ne? Also,
Inklusive des Punktes in Kiel, als Luis Holtbys Treffer zum 3:2 eine halbe Stunde später dann doch wieder korrigiert wurde, weil er ja auf der anderen Seite des Spielfeldes angeblich einen Foul an Bochum-Spieler Kraus begangen hat. Wir erinnern uns mit Grausen an die Entscheidung. Wahrscheinlich auch, wenn man das so möchte, irgendwie regeltechnisch korrekt, aber unter Fußballgesichtspunkten grotesk bis lächerlich.
Ja, irgendwie
also,
merkwürdig.
Merkwürdig alles.
Merkwürdig.
Aber das ist, was hat Olaf Rebbe, der neue Geschäftsführer Sport, anlässlich seiner offiziellen Präsentation gesagt, die härteste Währung im Fußball, also im Profifußball, ist die Resilienz. Also bitteschön, abhaken.
Machen wir so.
Aber ist ein bisschen schwierig.
Es ist schwierig, aber trotzdem. Wir haben immerhin, wissen wir jetzt, woran wir sind und es schwebt nicht noch so über allem.
Ja, genau.
Und jetzt kann man dann in die letzten 3 Spiele gehen und weiß, wie es aussieht und es gibt kein Sternchen mehr unter der Tabelle, sondern
so
es ist schwarz auf weiß oder wie auch immer die Farben dann nun gewählt sind. Und da steht, wie ich gerade schon angedeutet habe, durch den Sieg jetzt gegen Gladbach ist man nicht nur immer noch nur 3 Punkte hinten an, sondern man ist nicht mehr Letzter, was auch schon mal schön ist.
Ja.
Und ist dann in dieser Situation, dass man selbst weiter schön Druck machen kann auf die Konkurrenz und diesen Druck, den Heidenheim am Freitag aufgebaut hat, direkt mal wieder zurückgespielt und weitergegeben hat. Und kann sich jetzt dann am Sonntag in Augsburg angucken, wie es aussieht und weiß, woran man ist. Freitagabend ist das Spiel Heidenheim-Bochum und am Sonntag dann in Augsburg.
Ja, wobei das Tabellarische ist die eine Geschichte. Das andere ist, das haben wir zu Beginn der Saison gesagt und sind dann ab und zu mal ein bisschen abgedriftet, weil wir geglaubt haben, aufgrund der hohen Anzahl an Gegentoren sei es doch vielleicht sinnvoll, mal ein bisschen die Mauertaktik auszupacken und so. Das ist dann situativ und temporär auch passiert, hat aber auch nicht jetzt zu durchschlagenden Erfolg geführt, was jetzt die Anzahl der Gegentreffer anbelangt. Aber ich sage trotzdem, und das haben wir hier und habe ich auch mehrfach nicht nur an dieser Stelle gesagt oder geschrieben, ich finde es ein außerordentliches Kernmerkmal der Störche, dass sie trotz aller Widrigkeiten, was individuelle Qualität, Verletzungspech, gerade im Defensivbereich anbelangt, nie grundsätzlich von der eigenen DNA abgewichen sind. Soll heißen, man hat immer versucht, offensive Akzente zu setzen. Das ist dann manchmal nicht so gut gelungen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber ich habe damals gesagt, wir haben es damals gesagt, wenn es denn zu einem Abstieg kommt und man hat da eine halbe Serie versucht, das Tor dicht zu nageln und steigt dann in die zweite Liga ab und dann sollst du in der zweiten Liga, bist du automatisiert als Bundesliga-Absteiger, gehörst du zumindest in den erweiterten Kreis der Favoriten in der zweiten Liga dazu, warum auch immer, aber das ist automatisiert so. Das heißt im Klartext, zumindest in den ersten Spielen werden sich die Gegner in der zweiten Liga besonders anstrengen, weil es geht ja gegen den Bundesliga-Absteiger. Mhm. Und wenn du da nicht mehr gewohnt bist, ein eigenes Spiel aufzuziehen und Torchancen zu kreieren, dann hast du ein massives Problem, was dann als Nachhaltigkeit des Abstiegs in deinen Köpfen mit umherschleicht. Und genau das könnte jetzt bei Holstein im Falle eines Abstiegs eben nicht passieren. Immer noch der Kombinationslust, die Gier, Pressing und so weiter und so weiter. Auch wenn das manchmal Eigentore im symbolischen Sinne gewesen sind. Das finde ich bei allem Respekt sowieso, was diese Mannschaft in dieser Zusammensetzung, in dieser Saison leistet, auch wenn wir oft kritisiert haben, gehört ja auch dazu. Aber was sie grundsätzlich leistet, das verdient Respekt, gekrönt eben von diesem Heimerfolg gegen Mönchengladbach, wo es vieles Matchglück, alles zusammengekommen ist. Und das finde ich bemerkenswert. Und das würde mir, sag ich mal, sollte es dann zu einem Abstieg kommen, den Frust über den Gang in die Zweitklassigkeit einigermaßen leicht machen. Oder einigermaßen abmildern, sagen wir mal so.
Ja, was du halt brauchst für diese Herangehensweise, ist halt das, was jetzt gegen Gladbach sich so komplett entladen hat, ne? Also Körpersprache, dranbleiben, Rückschläge wegstecken, schon auf dem Platz innerhalb der 90 Minuten, eben Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Aggressivität, wirklich Arbeit annehmen und von Anfang bis Ende Haltung. So, ne? Ich will denen das nicht absprechen, dass die Spiele vorher nicht so war, haben wir auch immer gesagt. Nein, ne? Das macht keiner mit Absicht, dass das nicht funktioniert hat. Aber das, wie es sich jetzt so Ketchup-Flaschen-mäßig wieder in diesem Spiel entladen hat, das ist halt das, was du zwingend dafür brauchst, damit dieser Weg dann auch angesichts der geringeren Qualität im Vergleich, individuellen Qualität im Vergleich zu anderen Mannschaften Erfolg haben kann.
Ja, und du brauchst einfach, natürlich, und du brauchst, und das hat das Gladbach-Spiel auch gezeigt, du brauchst einfach Glück, auch was das Verletzungspech anbelangt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, Steven Skripski hat über die komplette Spielzeit durchgespielt, war laufstärkster Kieler.
12 Kilometer
abgerissen. Ich weiß gar nicht, ob er diesem Spiel überhaupt schon mal 90 Minuten durchgespielt, in dieser Saison 90 Minuten durchgespielt hat. Und diese Spieler brauchst du halt. Ja. Alexander Bernhardsson auch wieder aus einer Verletzung rausgekommen, ist jetzt die letzten Wochen Zeit, wie torgefährlich er ist und so weiter und so weiter. Und Schutu haben wir schon gesprochen, der ist ja immer, wenn es wärmer wird, dann klappt es auch mit den Toren wieder. Ja. Aber diese Spieler brauchst du natürlich. Und wenn dir davon zwei wegbrechen, jetzt mal im Angriff oder in der Offensive gesehen, hast du schon mal ein großes Problem. Aber genau das gleiche in der Deckung. Ne? Wunderbar, dass Setsch trotz dieses fürchterlichen Zusammenpralls da in Leipzig das Concussion-Protokoll gut überstanden hat und mitspielen durfte. Jetzt ist John Tolkien mit einer Kopfverletzung, wird aber auch am Sonntag in Augsburg mitmischen können. Am Dienstag beim Training ist er schon wieder, hat er schon wieder Runden gedreht und Platz. Also das darf man dann auch nicht im Rahmen des Concussion-Protokolls, dieses Überwachungssystem dann nach Kopfverletzungen, was ich ja sehr positiv finde, dass sowas gemacht wird, wenn das dann auch konsequent angewendet wird. Bei anderen Clubs hat man ja manchmal den Eindruck, ich will jetzt nicht den VfL Bochum mit Torwart Drewes, aber bei anderen Clubs hat man manchmal den Eindruck, das wird dann doch irgendwie ein bisschen gebeugt im eigenen Sinne. Und das sind wichtige Faktoren. Dann bildet sich eben mal eine Achse, und wenn es dann nur für ein paar Spiele ist, die Selbstvertrauen gibt, wo man die Hoffnung auch als Spieler entwickelt, da könnte jetzt was gehen, aber wenn die immer wieder auseinanderknallt durch Verletzungen oder Sperren oder sonstiges, dann ist das schwierig.
Mhm. Na, dann ist das schwierig. Stimmt. Aber im Moment, jetzt gerade, sieht es ganz gut aus.
Ja.
Schwung mitnehmen.
Naja, jetzt an Augsburg, richtig unterbrechen darf, in Augsburg muss schon wieder gewechselt werden. Ivicic,
das stimmt.
Fünfte Gelbe,
das stimmt.
Gelb also gesperrt. Fällt aus mit Gelbsperre. Marco Komenda ist in München erfolgreich operiert worden, was aber auch mehr Zufall gewesen ist, dass man das mitbekommen hat. Also es lag jetzt nicht an der transparenten Medienpolitik der Störche oder sowas, sondern habe ihn getroffen nach dem Spiel gegen Gladbach und von so einem Spezialisten da Sehne wieder zusammengestrickt. Ich habe gesagt, das hättest du auch zu Hause deine Frau machen können oder sowas oder du selber da irgendwie die Nadel ein bisschen mit dem Feuerzeug steril machen und rein damit oder so. Ja, sagte, hast du recht, aber naja, Scherz beiseite, also, ihm geht soweit ganz gut. Also die Saison ist natürlich gelaufen, aber er ist sehr, sehr zuversichtlich, dass er in die Saisonvorbereitung des neuen Spieljahres wieder einsteigen kann. So, das heißt also im Klartext, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Karl Johansson an der Seite von Timo Becker und David Zetsch spielen.
Das stimmt.
Ob das jetzt stimmt. Eine Schwächung ist, aber es ist zumindest wieder ein neues Zusammenspiel.
Das stimmt,
ne?
Ich zielte eher auf den offensiven Schwung sozusagen ab.
Ja.
Weil da wird es hoffentlich so bleiben, auch personell.
Ja.
Und das ist ja aber auch was jetzt vor allen Dingen in Augsburg, wo es drauf ankommt. Also Augsburg im Jahr 25 nur 10 Gegentore kassiert.
Ja, in der Rückrunde nur 9.
In der Rückrunde 9, genau, das war noch das eine, waren noch zwei Spiele Überhang sozusagen. Mhm. 5 von diesen 10 haben sie gegen Bayern und Leverkusen kassiert, also in den anderen Spielen dann zusammen 5. Es gab ja zwischenzeitlich mal 6 Spiele zu 0.
Ja.
Von Keeper Finn Dahmen und seiner Defensive. Aber die Hälfte dieser 10 kennen wir ja aus dem Hinspiel. Also man weiß, wie man gegen Augsburg Tore schießt.
Aber das war natürlich, auch
andere Situation.
Die Augsburger Zeitenwende hier in
Kiel.
Ne?
Genau.
Danach haben sie ein Heimspiel gegen Stuttgart verloren, 0-1. Und dann ging aber mal die Post ab.
Ja.
Also die sind in der Rückrundentabelle, nehmen wir nun mal die, weil das einfacher zu messen ist, sind sie Tabellendritter in der Rückrundentabelle. Hinter Bayern und Bayer. Das ist ja schon mal eine Benchmark, die schon gar nicht so übel ist. Mit den 9 Toren haben wir angesprochen, absoluter Topwert in der Rückrunde in der Bundesliga. Da kommt was zu auf Holstein. Und dann haben die Kameraden aus der Fuggerstadt auch schon medial zur Kenntnis gegeben, weil sie ja noch leichte Chancen haben, an die europäischen Fleischtöpfe ranzukommen, dass dieses 1-5 in Kiel zum Jahresausklang 24 noch dem einen oder anderen ein bisschen übel auf dem Magen liegt irgendwie und dass man doch zu gerne da irgendwie eine kleine Revanche dann am Sonntag den Kielern einschenken möchte. Also das ist so wahrscheinlich das Schwerste, was du in dieser Saison, also jetzt in der Endphase noch bekommen kannst. Jetzt spielst du im letzten Spiel, gegen Freiburg ist natürlich auch super schwer, die wollen sogar nach Champions League drängen.
Ja.
Letztes Spiel bei Borussia Dortmund, vor 80.000 brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber rein sportlich betrachtet ist das möglicherweise die härteste Nummer, die du jetzt erwischen kannst.
Ja.
Aber
der Tenor war ja immer so, also zweimal in der Saison verlieren wir nicht gegen Kiel.
Ja, genau.
Also
das wurde gesagt.
Also, nee.
Genau das wurde jetzt schon gesagt. Und, ja, und da kann man sich drauf verlassen, dass es keine Worthülsen sind. Ja,
definitiv. Ja, 5 Punkte Rückstand sind es auf dem BVB.
Ja.
In Richtung Platz 6.
Ja, ja.
Also da geht es. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es geht dann auch, das war da auch schon zu lesen und zu hören, es geht dann natürlich jetzt auch schon um Tabellenplätze und Fernsehgeld.
Ja, ja, klar.
Gegen Werder ist so ein bisschen das, ne? Landet man vor Werder, ist man in dieser 5-Jahres-Wertung dann da drüber und so, ja, und so weiter.
Ja, ne? Das ist alles,
geht um
alles
Geld,
bares
geht um
Geld, ne?
Genau,
um Wettbewerbe. Und nicht um 2,50 Euro, sondern, ja, das sind dann satte Millionenbeträge, ja, ne? Die, ja, da ausgespielt werden. Also man darf sich darauf verlassen, dass da niemand in Augsburg irgendwie den auch nur im geringsten in sich Gedanken trägt, wie, naja, hoffentlich ist bald Sommerpause,
ja,
oder so.
Ja.
Das wird nicht der Fall sein. Ja. Das wird wehtun da und das wird auf Konzentration ankommen. Und Holstein wäre dann nicht die erste Mannschaft, die dann das Spielfeld verlässt, mhm, und sich wundert, warum haben wir eigentlich hier verloren? Weil, mhm, das ist jetzt erfahrungsgemäß nicht die Offensivarmada, die auf dich zutrümmert irgendwo, sondern das ist Umschaltspiel, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, individuelle Klasse, Bundesliga halt.
So sieht's aus.
In Reinkultur.
So sieht's aus.
Und dann weißt du, wie lange der FC Augsburg in der Bundesliga spielt? Ohne Pause? Jetzt? Hast du da? Ich hab's mir rausgesucht.
Ja, wir haben da neulich in einem anderen Zusammenhang, das ist schon ein paar Wochen her, aber da haben wir irgendwie drüber gesprochen, wer mit Augsburg aufgestiegen ist. Ich weiß es gerade nicht mehr.
Seit 14, also es ist die 14. Saison. Das,
ja,
musst du dir mal reinziehen.
Ja.
Unglaublich, ne?
Ja.
Also Augsburg, ja, hat man immer so, naja gut, ist Augsburg, ne?
Ja, damals hat man beim Aufstieg ja auch schon gedacht, boah, also
ja,
halt 2 Jahre
schön
maximal.
Schön, ne?
Halt, ne? Mhm.
Aber nix da, das ist, ja, ja, die 14. Saison. Echt.
Solide, ganz solide, boah, ne? Solide Arbeit.
Ja, das ist schon aller Ehren wert.
Definitiv.
Mit jetzt auch nicht überbordenden Finanzmitteln, sicherlich eine andere Liga, also deutlich andere Liga als Holstein, aber auch jetzt keine überbordenden Finanzmittel. Ziemlich großartig, was die da machen. So die graue Maus, wenn,
jo,
man das so sagen,
jo,
soll, aber so,
jo,
grau ist sie gar nicht mehr. Ja. Na, das muss man schon klar zu kennen. Aber auch das muss man natürlich sagen. Unser Cheftrainer Marcel Rapp, das sagen wir jetzt aber nur hier unter uns, dass es keiner mitkriegt. Das ist ja so mit so Omen ist das ja immer so eine Sache irgendwo, ne? Hatte ja ein paar Spiele als Cheftrainer, ich weiß jetzt, glaube 21 oder so, oder 20 oder so, ich muss nochmal gucken, weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr. Und hat damals am vorletzten oder auch drittletzten Spieltag sogar mit der TSG Hoffenheim in Augsburg gespielt. Und was soll ich dir sagen, ne? Als Interim-Cheftrainer der TSG, gewonnen natürlich.
Ja.
Er sagt zu mir, er kennt die Kabine im Augsburger Stadion. Ja, das wird vielleicht nicht reichen, diese Kenntnisse.
Möglicherweise.
Nehmen wir das mal so hin, aber wir klammern uns ja an alles.
Ja,
an
wir
alles,
nehmen, wir
was
nehmen alles
geht.
An.
Wir nehmen alles
an
mit.
Positiven Sachen.
So sieht es doch aus.
Die man
also,
überhaupt kriegen kann.
Google nochmal nach. Also der Fakt stimmt. Datum und welcher Spieltag, ob 32. oder 31. Guckt nochmal selber nach irgendwo. Ich habe das nur aus dem Gedächtnisprotokoll jetzt einmal erzählt, weil ich das wichtig finde. Man muss sich klammern.
Sonntag, 15.30 Uhr. Holstein,
ja,
zu Gast im bayerischen Schwabenland,
ja,
beim FC Augsburg.
Wir gucken nicht auf den Freitag. Wir gucken nur auf uns.
Absolut.
Na, also.
Wir machen es wie in dieser How I Met Your Mother Folge, wo sie den Super Bowl Ergebnis nicht wissen wollen.
Genau.
Mit Brille und Kopfhörern und zwei,
genau,
das ganze Wochenende über. Out of order, ich will nicht wissen.
Genau,
ja,
genau.
Ja, das wird, glaube ich, funktionieren.
Ja, ich hab beim örtlichen Anbieter schon für Stromausfall am Freitagabend gesorgt.
Ja, sehr gut. Ja, genau. Also wir schauen, wie es dann wird am Sonntag. Wir hoffen, dass nicht allzu oft oder am besten gar nicht die Insel mit zwei Bergen zu hören ist im,
ja,
Stadion. Wir sind natürlich mit dabei. Live-Ticker vom Spiel, Spielbericht.
Du meinst im Augsburger Stadion.
Im Augsburger,
ja, ja,
Augsburger, ja, Stadion.
Nelly the Elephant spielen sie wohl nicht, ne?
Nee, ich glaube, vielleicht nicht. Naja,
liegt das zu Hause auf.
Kann man ja für sich machen, ja.
Genau.
Ja. Genau, mit Spielbericht, Notenstatistik, Nachspielzeitkommentar und so weiter. Am Freitag gibt es den Newsletter frisch ins Postfach und am Mittwoch sind wir dann wieder da und gucken mal, wie das so weitergeht. Man weiß es ja jetzt einfach nicht mehr.
Man weiß es nicht.
Hilft nichts.
Immer schön tranquilo bleiben.
So sieht's aus. Viel Spaß beim Verfolgen dieser spannenden Bundesliga-Schlussphase. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Nochmal sehr, sehr herzlichen Dank an Sebastian Löw.
Und jawohl.
Schöne Grüße, auch wenn's merkwürdig bleibt.
Ja.
Aber hilft nichts. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.